Im Visier des Geheimdienstes und nächste Kontokündigung. Kampf gegen Auf 1. Kriegstüchtig. Deutschland ernennt eigenen Staatssekretär nur für Aufrüstung. Und Schockdaten zu Autismus nach Impfungen vertuscht. Millionen Menschen geschädigt. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten Auf 1. Der Kampf gegen alternative Medien zeigt sich auch im kürzlich präsentierten Bericht des österreichischen Inlandsgeheimdiensts. Erstmals wurde dazu sogar eine eigene Kategorie eingeführt, der sogenannte heterodoxe Extremismus. Der Verfassungsschutz versteht darunter, Zitat, extremistische Strömungen, deren verbindendes ideologisches Element die fundamentalistische Ablehnung demokratischer staatlicher Strukturen sowie der Glaube an antisemitische Verschwörungsnarrative ist. Laut der Behörde habe sich derartiger Extremismus seit der Corona-Zeit gebildet. Auf 1 wird in diesem Zusammenhang als ganz konkretes Beispiel genannt. Unser Sender wird vom Geheimdienst wörtlich als Einfallstor für verdeckte Einflussnahmen durch Drittstaaten bezeichnet und würde, Zitat, demokratieablehnende und systemfeindliche Propaganda verbreiten. Der heterodoxe Extremismus stelle laut der Behörde in ganz Europa eine hybride und wachsende Bedrohung für die öffentliche Sicherheit dar. Worauf diese neue Kategorie von angeblichem Extremismus genau abzielt und welche Folgen er haben könnte, das erläutert Auf 1 Innenpolitikredakteur Philipp Hoemer in seinem Kommentar aus Wien.
Sind Sie ein heterodoxer Extremist? Wenn es nach dem österreichischen Verfassungsschutz geht, stehen die Chancen dafür erschreckend gut. Gemeint sind damit nämlich all jene Systemkritiker, die sich nicht in das vorgefertigte Raster von Links- oder Rechtsextremismus pressen lassen, aber den Herrschenden dennoch ein Dorn im Auge sind. Doch was verbirgt sich eigentlich hinter dieser begrifflichen Neuschöpfung? Das Wort heterodox ist zunächst alles andere als neu. Es stammt aus der Religionsgeschichte und bezeichnet Lehren, die von der offiziellen Doktrin der Kirche abweichen. Und das ist entlarvend, denn daraus folgt, was Kirche und Inquisition damals als Ketzerei und Häresie bezeichneten, das nennen Verfassungsschutz und Regierung heute Desinformation und Verschwörungsideologie. Und wie man mit Ketzern umgeht, das kennt man aus der Geschichte. Man bringt sie zum Schweigen. Damals mit Feuer und Kerker, heute mit Zensur und Kontosperrungen. Schon der bloße Verdacht reicht dafür aus. Wer im Verfassungsschutzbericht als Extremist diffamiert wird, kann von Banken und sonstigen Systeminstitutionen problemlos ausgeschlossen werden. Einfach so, ohne Prozess, ohne Gerichtsurteil und ohne die Möglichkeit, sich gegen diese Diffamierung zur Wehr zu setzen. Damals wie heute geht es um geistige Unterwerfung, um Gehorsam gegenüber der offiziellen Lehre. Sie alle kennen den Fall, weil der Physiker und Mathematiker Galileo Galilei wahrheitsgemäß behauptete, dass die Erde sich um die Sonne drehe und nicht umgekehrt, musste er seine Aussagen unter der Androhung schwerer Folter widerrufen und wurde bis an sein Lebensende unter Hausarrest gestellt. Ein tragisches, ein heroisches Schicksal, das jedoch auch zeigt, die Wahrheit hat Geduld. Sie übersteht Verleumdung, Überwachung und Bedrohung, denn heute zweifelt niemand mehr an Galileos Erkenntnissen. Und so wie man heute irritiert und befremdet auf die Auswüchse der Ketzerverfolgung blickt, so wird man eines Tages auf die Zensur und Meinungsunterdrückung unserer Gegenwart zurückblicken. Denn am Ende setzt sich durch, was wahr ist. Und sie bewegt sich doch.
Für alternative Medien hat der Verfassungsschutzbericht ganz konkrete Folgen. Denn nun wurde Auf 1, bereits zum zweiten Mal in dieser Woche, das nächste Spendenkonto gesperrt. Diesmal in Großbritannien. Anfang der Woche war bereits ein deutsches Auf 1 Spendenkonto in weniger als 24 Stunden vollständig blockiert worden. Zuvor hatte der Südwestrundfunk, SWR, eine Anfrage bei der Deutschen Bank gestellt und diese antwortete dem Sender wörtlich, dass die vom österreichischen Verfassungsschutz beschriebenen Praktiken und die damit verbundene politische Ausrichtung in keiner Weise mit unseren ethischen Grundsätzen vereinbar seien. Nach der Kündigung unseres nunmehr 11. Spendenkontos können Sie uns aktuell, wie bereits gewohnt, nur mehr über Kreditkarte und PayPal unterstützen oder mit einem Einkauf im Auf1-Shop unter www.auf1.shop. Wir bitten Sie, verehrte Zuseher, um Ihre Unterstützung, damit wir Ihnen noch länger freie Informationen bieten können, die das System offenbar so sehr fürchtet. Und um den Kampf gegen alternative Medienmacher geht es auch in unserem heutigen Interview des Tages mit Keyvan Sufi Siyavash etwas später hier in dieser Sendung. Das deutsche Verteidigungsministerium ernennt einen eigenen Staatssekretär, der ausschließlich für die Aufrüstung zuständig sein soll. Damit werde der Rüstung ein höherer Stellenwert beigemessen, verkündete Verteidigungsminister Boris Pistorius. Laut dem SPD-Politiker habe die veränderte sicherheitspolitische Lage, Zitat, die Zahl der Aufgaben und den damit verbundenen Zeitdruck zur Umsetzung der Vorhaben stark ansteigen lassen. Das Aufrüstungsamt übernehmen soll Diplomat Jens Plötner. Der 57-Jährige verfügt bislang über keinerlei Erfahrung in der Rüstungsbeschaffung. Im Sommer 2021 geriet er als Verantwortlicher für den chaotischen Rückzug der Bundeswehr aus Afghanistan in die Schlagzeilen. Kritiker sehen in der Personalie dennoch einen weiteren Schritt hin zur deutschen Kriegstüchtigkeit. Gegen die aktuellen Kriegsübungen der NATO im Norden Deutschlands regt sich Protest. Auf1-Reporter Roy Grassmann hat sich am Rostocker Hafen umgehört.
Gestern startete das große NATO-Manöver Bold Ops in der Ostsee. Widerstand dagegen regte sich von drei verschiedenen Friedensinitiativen am Hafen zwischen West- und Ostmole, wo die Kriegsschiffe über den Fluss Warnow in die Ostsee gelangen. So protestierte die Rostocker Friedensbewegung, das BSW und die Linke. Viele Teilnehmer eint eine bestimmte Sorge.
Ich habe 3 Kinder und 6 Enkel. Und ich mache mir Sorgen um ihre Zukunft.
Ich bin 76 Jahre alt und ich möchte, dass meine Kinder und Urenkelkinder und Enkel auch praktisch im Frieden groß werden.
Ich bin 83 Jahre alt, habe 3 Kinder, wohne in Rostock. Und die Ostsee soll ein Meer des Friedens wieder werden.
Eine Initiatorin des Protests sieht den dezentralen Charakter als Vorteil, kritisiert jedoch die grundsätzliche Spaltung in der Bewegung.
Das ist leider so, wie wir das grundsätzlich in der Gesellschaft kennen und auch in vielen Städten, dass alles so ein bisschen gespalten ist, selbst die Friedensbewegung, dass es Menschen gibt, die sagen, Brandmauern haben, die sagen, sie wollen nur mit bestimmten, sie laden offiziell Leute aus beim Ostermarsch oder so. Da stehen wir nicht dafür. Uns ist jeder Mensch willkommen. Ich sage immer, jeder Mensch hat eine Stimme. Heißt es in der Demokratie, nicht jeder, der bestimmte Sachen denkt, sondern jeder Mensch. So, und dann können wir uns über Meinung streiten, aber nicht Menschen ausgrenzen. Dafür stehen wir hier.
Auch die kritische Journalistin Gabi Weber, die früher für öffentlich-rechtliche Medien tätig war, übt Kritik an der Spaltung innerhalb der Friedensinitiativen.
Die Linke stellt hier die Bürgermeisterin. Das heißt, viele Menschen sind hier friedensbewegt. Warum gibt es keine zentrale Veranstaltung der Friedensbewegung? Die ganze Bewegung ist ja zerstritten. Jeder hat so seine Partei und seine eigenen Interessen. Ich finde, dass, wenn es ihnen wirklich um den Frieden geht, müssen sie da wirklich mal über ihren eigenen Schatten springen.
Doch ein Dialog wurde von Seiten der Linken teilweise verweigert.
Weil von uns hier keiner mit Rechtsextremen redet.
Anders sieht das eine Teilnehmerin der Veranstaltung des BSW.
Meine persönliche Meinung ist, dass der Frieden über allem steht und dass wir uns zusammenschließen müssen. Also ich persönlich, aber ich spreche da für mich persönlich jetzt. Eben habe ich mal vielleicht ein bisschen fürs BSW gesprochen, aber hier spreche ich für mich persönlich. Würde sagen, dass ich niemanden ausgrenzen würde. Nein, weil Frieden, ich weiß nicht, welcher berühmte Mensch das gesagt hat, ohne Frieden ist alles nichts. Ne?
Einigen geht es also mehr um das gemeinsame Anliegen für Frieden, anstatt sich auch in diesem Punkt spalten zu lassen.
Knapp eine Woche nach den ukrainischen Angriffen auf die russische strategische Bomberflotte gibt es noch keine offizielle Reaktion Moskaus. Doch eine Antwort könnte sich abzeichnen. So ist auffallend, In den vergangenen Tagen erweiterte der Kreml seine öffentlich formulierten Kriegsziele. Am heutigen Freitag erklärte Außenminister Sergei Lavrov, Russland werde weiter die Rechte der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine verteidigen. Diese Formulierung ist laut Beobachtern ein deutliches Zeichen für weitere Gebietsansprüche, etwa auf das traditionell russischsprachige Odessa. Bereits Anfang der Woche hatte Moskau Forderungen nach einer Übergabe der Schwarzmeerküste als Friedensbedingung angedeutet. Unterdessen setzt Russland seine schweren Luftangriffe auf Ziele in der Ukraine fort. Getroffen wurden vor allem Großstädte, darunter Kiew und das westlich gelegene Lemberg. Der ukrainische Außenminister Andriy Sybiha sprach von einer Reaktion auf die Zerstörung der russischen Flugzeuge. Anlässlich des gestrigen Besuchs von Bundeskanzler Friedrich Merz bei Donald Trump gab der US-Präsident bei einer Pressekonferenz an, selbst für das Ende der Nord Stream Pipeline verantwortlich zu sein. Aber Deutschland könne nun ja Energiequellen aus den USA beziehen. Zitat: Wir haben so viel Öl und Gas, ihr werdet nicht alles kaufen können. Bereits während seiner ersten Amtszeit hatte er sich regelmäßig gegen die Inbetriebnahme der Nord Stream Pipeline ausgesprochen. Doch laut Kritikern müsse die Vorbereitung der Sprengung bereits während Trumps erster Präsidentschaft begonnen haben, etwa aufgrund ihres enormen Umfangs. Rechtsanwalt Markus Heinz kommentierte den Vorfall auf X: Die eigentliche Beleidigung ist, dass Kanzler Merz nicht aufsteht und den Raum verlässt. Doch hören Sie selbst, was der US-Präsident sagte.
Ja, nun, ich bin derjenige, der Nord Stream 2 beendet hat, dass das in ein Land namens Deutschland geht, wenn ich darüber nachdenke. Es tut mir leid, dass ich das getan habe, aber ich habe Nord Stream 2 beendet. Niemand sonst hat das getan und als Biden kam, hat er es sofort genehmigt. Das ist das größte, im Wesentlichen die größte Pipeline der Welt, die nach Deutschland und in andere Länder führt. Und übrigens, wir haben so viel Öl und Gas, dass Sie es gar nicht alles kaufen können. Ich meine, Sie buchstäblich, wir haben so viel und ich hoffe, dass ich das in unser Handelsabkommen einbringe, weil wir mehr haben als jeder andere. Wir haben tatsächlich mit Abstand am meisten in der Welt.
War das der große Bruch zwischen Donald Trump und Elon Musk? Gestern Abend kam es auf den Plattformen X und Truth Social zu einer offenen und zunehmend hitzigen Auseinandersetzung zwischen den beiden Milliardären. Der Streit begann offenbar mit Musks Kritik an Trumps Steuerreform. Der Tesla-Gründer kritisierte, die Reform gehe nicht weit genug und sei zu bürokratisch. Seiner Ansicht nach werde das die Schuldenlast für die US-Bürger deutlich erhöhen. Trump konterte, Musk sei in Wahrheit nur über Subventionskürzungen für seine Elektroautos verärgert. Im Verlauf des eskalierenden Disputs zog Musk dann gar eine Verbindung zwischen Trump und dem verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein. Wörtlich schrieb er, Trump steht in den Epstein-Akten. Das ist der wahre Grund, warum sie nicht veröffentlicht wurden. Zudem startete Musk dann noch eine Umfrage auf X, ob die USA neben Republikanern und Demokraten eine dritte Partei benötigten. Brisant: Unter den mehr als 5 Millionen Teilnehmern sprachen sich mehr als 80% für eine dritte Partei aus. Vor genau 25 Jahren trafen im US-Tagungszentrum Simpson-Wood 52 Beamte des Gesundheitswesens zusammen, um Forschungsergebnisse zur Impfstoffsicherheit zu besprechen. Darunter Vertreter der US-Behörden CDC, FDA, NIH, ein Impfexperte der WHO und Führungskräfte der Pharma-Riesen GlaxoSmithKline und Merck. Dabei präsentierte der niederländische Epidemiologe Thomas Verstraten schockierende Daten zum Zusammenhang von Impfungen und neurologischen Störungen wie Autismus, ADHS und Sprachentwicklungsstörungen anhand staatlicher Daten von über 100.000 Kindern. Die Begründung des Forschers: Neugeborene erhielten teilweise nur Stunden nach der Geburt Impfungen mit dem hochgiftigen Quecksilberderivat Thiomersal. Laut dem durchgesickerten Sitzungsprotokoll bestätigte auch ein Kinderarzt, dass die Daten verlässlich seien. Doch laut dem Impfexperten der WHO hätte diese Studie so wörtlich nie durchgeführt werden sollen. Zitat: Es ist äußerst problematisch, wie wir hier weiter vorgehen. Und auch ein weiterer Kinderarzt äußerte die Sorge, Zitat: Wir sind also in einer schlechten Position, wenn es darum geht, etwaige Klagen abzuwehren. Am Ende einigten sich die Teilnehmer darauf, die Ergebnisse der Öffentlichkeit vorzuenthalten. Ihnen wurde untersagt, Dokumente mitzunehmen. Doch im Anschluss habe die US-Gesundheitsbehörde CDC die brisanten Studiendaten derart manipuliert, sodass der Zusammenhang von Impfungen und Entwicklungsstörungen verschwunden sei. Obwohl die meisten Präparate vom Markt genommen wurden, ist Quecksilber noch immer in einigen Grippeimpfungen in den USA enthalten und auch in einem in Deutschland, das aber lediglich bei Pandemien zur Anwendung kommen solle. Durch die Vertuschung der Ergebnisse vor 25 Jahren könnten jedenfalls Millionen von Menschen geschädigt worden sein. Denn heute erkrankt eines von 31 Kindern an Autismus, in Kalifornien sogar jeder achte Junge. Doch der massive Anstieg könnte sich noch weiter fortsetzen. Denn auch andere Inhaltsstoffe in Impfungen, wie etwa Formaldehyd oder Aluminium, könnten zu Autismus führen. Eine Klage gegen Ungarn, die mit dem Entzug des Stimmrechts in der EU geahndet werden könnte, empfahlen nun die Generalanwältin des Europäischen Gerichtshofs. Denn die ungarischen Gesetze zu Homosexuellen seien nicht mit den Grundwerten der EU vereinbar. Doch laut Jan Mainka, Chefredakteur der deutschsprachigen Budapester Zeitung, handelt es sich dabei mehr um ein Kräftemessen zwischen Brüssel und Viktor Orban. Einen vollständigen Bruch mit der EU hält er auf 1 Ungarn-Korrespondent für unwahrscheinlich. Denn die EU könne Ungarn gar nicht ohne deren Willen ausschließen und Orban strebe auch keinen freiwilligen Austritt aus der Union an. Mainka geht von einem taktischen Rückzug Ungarns in naher Zukunft aus, etwa durch die Genehmigung einer Pride-Parade in abgeschwächter Form. Die Pressefreiheit wird in Deutschland mehr und mehr abgeschafft. Das zeigt auch das neuerliche Verfahren zum zeitweiligen Verbot des Kompakt-Magazins kommende Woche. Auf 1 Nachrichtenleiter Martin Müller-Mertens spricht im heutigen Interview des Tages mit dem freien Journalisten Keyvan Sophie Siawasch über die Frage, wie können wir uns gegen die Zensur des Staates wehren?
Keyvan, die Veranstaltung heute heißt Neustart, ist sozusagen die Fortsetzung der Solidaritätskonzerte für Julian Assange. Assange ist seit einem Jahr frei, dafür haben wir eine Regierung, die ein Lügenverbot für Medien einführen will. Und was Lüge ist, ja, entscheidend im Zweifel die es definieren. Also wo stehen wir eigentlich ein Jahr nach dieser Freilassung?
Ja, wir stehen in Absurdistan oder da gibt es auch einen Film Idiocracy, da stehen wir ein bisschen. Und ich glaube aber, dass man verstehen muss, dass es ein Prozess ist. Das ist immer so eine Umwandlung. Die Alten wollen noch nicht wahrhaben, dass man ihnen nicht mehr zuhört. Und die Neuen wissen noch nicht, dass sie die Führung übernehmen sollen. Und ich finde aber, weil du von Julian Assange gesprochen hast, der Mann ist ja raus. Was er erlebt und über sich ergehen lassen musste, das kann man nur, glaube ich, nur nachvollziehen, wenn man das selber schon mal hinter sich hatte. Sonst bleibt das abstrakt. Für mich ist es sehr abstrakt. Aber auch mit welchem T-Shirt er in Cannes erschienen ist. Ja? Also mit diesen knapp 5000 Namen ermordeter Kinder in Palästina. Das heißt, der Mann bleibt politisch aktiv und von daher ist er ein Vorbild. Also deswegen auch Neustart, super. Für mich ist das ja kein Neustart, sondern ich bin ja immer auf der Strecke geblieben. Aber für alle vielleicht, die gesagt haben, was machen wir denn jetzt? Ist es insofern ein Neustart, dass einem vielleicht klar werden muss, dass das, wie gesagt, ein Marathon ist. Wir werden mit diesem Prozess Demokratie verteidigen oder erst einmal einführen, werden wir nie fertig werden. Das ist also nicht so ein Punkt, wo man sagt, jetzt bin ich fertig, lehne ich mich zurück. Es wird immer so sein, dass es Menschen gibt, die nach der Macht greifen und die Macht lebt ja von der Ohnmacht der anderen.
Ja, immer noch mal einen Moment bei Assange. Ja, er ist frei, aber nachdem er natürlich, nachdem ihm Jahre seines Lebens im Hochsicherheitsgefängnis genommen wurden, wie viel kann er uns heute oder was ist das Symbol dieser Zeit, dieses Kampfes um Assange bis heute? Was bleibt davon?
Na, er gehört zu den Journalisten, muss man ja sagen. Es ist ja nicht jemand, der, sag ich mal, in Südafrika 25 Jahre oder 27 Jahre lang gesiebte Luft geatmet hat und dem man Dinge vorgeworfen hat wie Gewaltakte. Das kann man Assange ja gar nicht sagen. Aber er ist ein klassisches Symbol dafür, was Journalismus leisten kann. Er kann den üblichen Verdächtigen dermaßen auf die Nerven gehen, dass sie nichts anderes tun können, als ihn wegsperren. Ich meine, wir kennen alle noch dieses Collateral Murder Video, wo amerikanische Kriegsverbrechen dokumentiert wurden. Hätte er russische oder chinesische Kriegsverbrechen dokumentiert, wäre ein Held. Aber er hat eben auch amerikanische dokumentiert und die veröffentlicht. Und das wollte das Militär nicht haben, weil das so ein bisschen, sag ich mal, den Nimbus nimmt, dass das chirurgische Kriegsführung ist. Es gibt keine chirurgische Kriegsführung, genau wie in Gaza nicht, sondern da wirft man einfach Bomben drauf und sagt dann, es hat die Richtigen getroffen. Also wir können von ihm lernen, dass man sich nicht unterkriegen lassen sollte. Ich kann es jetzt nicht jedem empfehlen. Da braucht man auch ein sehr stabiles Nervengerüst zu. Aber ich finde, dass er seinen Weg und sein Schicksal angenommen hat und nicht eingeknickt ist. Und das kann man lernen. Also jeder kann sich jetzt mal vergleichen, wenn er attackiert wird, ob er das schon durch hat, was Assange durch hat. Wahrscheinlich nicht. Und dass er dann immer mit seinem, dass er sich beschwert, zurückhalten muss. Wir haben einen Beruf als Journalisten, wo es zum Berufsbild dazugehört, dass die üblichen Verdächtigen, die Regierung uns nicht mag. So, wenn sie uns mag, wenn sie uns einlädt, wenn sie uns, ich glaube, jetzt auch Preise verleiht, Bundesverdienstkreuze, dann stimmt was mit uns nicht. Dann sind wir so bequem, dass man uns zwangsumarmt. Und deswegen jeder Journalist, der gegenüber der Regierung dumm auffällt, der macht seinen Job richtig. Das kann man lernen. Also fällst du schon genug auf? Die Frage stellt man sich jeden Morgen als Journalist. Ich jedenfalls.
Du hast anfänglich auf die erste Frage geantwortet. Ich versuche es mal sinngemäß wiederzugeben. Die einen haben noch nicht gemerkt, dass sie jetzt langsam mal die Führung übernehmen müssen. Und die anderen haben noch nicht gemerkt, dass sie die jetzt verlieren. Fangen wir mal mit dem zweiten an. Verlieren die noch Herrschenden denn tatsächlich die Führung? Mehr scheinen sie noch ganz stabil im Sattel zu sitzen.
Das ist so eine Situation, wo wir unsicher sind. Und das ist auch der Grund, warum ich heute hier bin. Ich habe hier heute auch einen kurzen Impulsvortrag, wo ich nichts Neues erzähle. Da geht es um das Jetzt. Ich glaube, das Dilemma, was die meisten von uns haben und was man sich eingestehen muss, ist, wir sind als Gruppenwesen und Herdentiere erzogen worden. Das gehört zu uns dazu. Und wir warten immer auf jemanden, der uns anführt. Ist übrigens auch in der Friedensbewegung so. Und Assange war so ein Anführer. Ja, es gibt ja viele Anführer, auf die man sich dann bezieht. Ob man jetzt Che Guevara nimmt oder Ebi Nathan, ja, oder Jesus Christus. Man wartet immer auf den Anführer. Und solange wir, die große Masse, so passiv bleiben, dass wir immer auf den Anführer warten, sind wir gewissermaßen auch abhängig davon, ob der kommt, ob der auf freiem Fuß, und wenn nicht, warten wir auf den Nächsten. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen das erstmal verstehen, weil das hat sehr viel mit Erziehung und Zivilisation zu tun und mit unserer biologischen Agenda, dass wir nicht gerne alleine stehen. Und dass man sich dann die Frage stellt, das, was wir gerne hätten, das ist für uns ja immer im Morgen. Dieses Morgen gibt es aber eigentlich gar nicht, sondern es kann nur im Jetzt stattfinden. Was hast du heute selber jetzt getan, um die Veränderung zu sein, die du sehen möchtest? Und was soll ich denn machen im Jetzt? Erkennen, dass du aus dem Jetzt niemals rauskommst. Und alle, die wir anhimmeln, ob du jetzt, wie gesagt, Rosa Parks nimmst oder was ich, die Weiße Rose, die haben alle im Jetzt gehandelt. Die haben nicht in ihrer damals auf das Morgen gewartet. Und ich würde mir wünschen, dass Menschen erkennen, wie gefangen sie sind in ihrer Erziehung, in ihrer Zivilisation und erkennen, dass sie eigentlich loslegen könnten sofort, wenn sie sich verantwortlich machen und sagen, ich fange heute und das ist jetzt. Ich fange jetzt an, weil die Zukunft ist jetzt. Die Zukunft ist nicht morgen. Morgen ist auch wieder jetzt. Und da ins Handeln kommen, das sind wir überhaupt nicht gewohnt. Wir sind das gar nicht gewohnt, sondern darf ich denn, kann ich denn, da habe ich ja gar keine Erfahrung drin. Und das ist das Dilemma, dass wir so wenig Erfahrung im Jetzt haben. Ich glaube, wenn wir als Kind auf die Welt kommen, sind wir im Jetzt und bis zum dritten, vierten Lebensjahr machen wir ja, was wir wollen. Da kennen wir auch keinen Morgen oder gestern, da sind wir im Jetzt und dann werden wir erzogen, reihen uns ein und werden Herde. Und das ist das Tragische. Im Grunde genommen sind wir ja zahlenmäßig total überlegen, warten aber immer auf jemanden, dem wir nachfolgen können. Und wenn wir das selbst machen wollten, fragen wir automatisch, ist das erlaubt, wer genehmigt mir das, wer stempelt das? So, und wenn wir den nicht finden, halten wir uns zurück. Und von daher ist das eine insofern tragische Situation, wenn du sie nicht erkennst. Wenn du sie aber erkennst, und ich glaube, die Zeiten sind reif dafür, dann bist du verantwortlich. Und ich glaube, Dürrenmatt hat gesagt, Verantwortung bedeutet, niemanden mehr zu haben, auf den man es schieben kann. Also jetzt ist der Zeitpunkt, wo jeder, der das sieht, jeder, der demokratisch handeln möchte, sagt, ich folge denen nicht mehr, weil was die da von sich geben, ist ja absurd. Aber ich warte auch nicht mehr auf jemanden, der das besser kann als ich. Wer kann mein Leben besser regeln als ich? Und ich würde mir wünschen, dass Menschen den Mut haben, sagen, ich probiere das jetzt mal aus.
Was macht dich so optimistisch zu sagen, eigentlich sind wir ja mehr, da sind wir die meisten. Wenn ich so Wahlen sehe, da wird dann ja mal Scholz, mal Merz gewählt, aber im Grunde ist ja da kein Unterschied. Also das Bestehende wird bestätigt.
Das ist genau der Drill. Wir sind erzogen worden, dass das jemand stellvertretend für uns macht. Die Veränderung kann eben nur durch eine Gruppe stattfinden, durch eine Partei, das sind wieder andere. So, und wenn die das dann nicht machen, dann sind wir von denen enttäuscht. Aber auch bei den Parteien ist das ja so, wenn man sich mal überlegt, wie viele Menschen in den Parteien organisiert sind, das sind ja Spurenelemente gegenüber dem Rest. Aber wir warten dann auf die und sind dann auch von einem Merz enttäuscht. Wir haben den möglicherweise gewählt und sind dann total enttäuscht, dass er schon zwei Tage später das Gegenteil von dem macht und bleiben dann aber passiv. Und ich sage das immer wieder, das würde man sich doch von keinem Autoverkäufer bieten lassen, dass er sich dann, was sich hochmodernen Mercedes bestellt, der liefert einmal einen abgerockten Renault und den fährt man dann 4 Jahre. Man würde am nächsten Tag das Ding zurückgeben und sagen, Entschuldigung, habe ich nicht bestellt. Wenn es aber um unser aller Leben geht, dann überlegen wir, was macht der wohl mit unserer Stimme? Der Mann führt uns in den Krieg, das sieht auch jeder, der rüstet auf, der möchte Taurus liefern, keine Reichweite. Jeder weiß, wohin die Reise geht und jeder, da müsste jetzt jemand mal kommen, der mich beschützt. Und der kommt nicht. Und solange der nicht kommt, folge ich dem wie eine Herde. Und das ist das Tragische. Wir müssen raus aus diesem Parteienstaat. Wir müssen raus aus diesem, was man uns anerzogen hat. Die Verantwortung haben andere. Wenn du siehst, dass diese anderen totale Scheiße bauen, um es mal sportlich auszudrücken, dann bist du in der Verantwortung zu sagen, ich glaube, das mache ich selbst. Nur dann hast du die Verantwortung. Und das, dann musst du das jetzt machen. Ich, dann bin ich am Rampenlicht. Was kann mir denn da passieren? Am Ende kann mir etwas passieren, bis zu Assange kann das gehen. Soweit ist es nicht. Aber das heißt, wenn wir ganz viele werden, dann verteilt sich das auf uns. Und das ist auch so eine Veranstaltung heute, finde ich das super. Aber wir warten auf Leute auf der Bühne, die für uns Vorbilder sind, die das schon mal gegangen sind und hoffen, wir drücken alle die Daumen, hoffentlich halten die das durch. Und das, diese Denke, die in uns drin ist, die macht eine tatsächliche Freiheit unmöglich. Weil ich kann für einen anderen keine Freiheit erkämpfen, wenn der nicht mitgeht. Ich kann niemanden aus einem Gefängnis entlassen, wenn er von innen die Käfigtür zuhält. Und wir sind ideologisch und durch Erziehung dermaßen gedrillt und gefangen, dass wir das gar nicht mehr sehen. Für uns ist das unsichtbar wie für einen Fisch Wasser.
Was müssen wir jetzt auch als Medien, als alternative Medien tun? Wir stehen durchaus vor Gefahren. In ein paar Tagen ist der Verbotsprozess gegen Kompakt. Die Medienanstalten führen, ja, Prozesse sind es nicht, aber irgendwelche Verfahren gegen Journalisten, ihr wart ja auch schon betroffen. In welcher Situation sind wir und was sind jetzt die Aufgaben, die wir nicht nur als einzelnes Medien, sondern wirklich als die alternativen Medien dringend zu bewältigen haben?
Also erstmal raus aus dem Alarmismus, weil die Welt geht nicht unter. Das, was wir im Moment erleben, ist ein Systemwechsel, der wird immer bekämpft. Ich glaube nicht, dass die französische Revolution von den damaligen Machthabern beklatscht wurde. Wir sehen nur das Endergebnis. Ja, da ist aber Blut geflossen, wozu ich nicht rate. Deswegen brauchen wir keine Revolution, wir brauchen eine Evolution. Und ich glaube auch nicht, dass die amerikanische Unabhängigkeitserklärung auch in Großbritannien beklatscht wurde. Das ist ein Prozess. Und wir als Medien müssen denen, die noch so gedrillt erzogen sind, etwas anbieten, wo sie sagen, die Zukunft wird besser sein. Dein morgiges Jetzt wird besser sein, aber ohne dich wird es nicht gehen. Und ich glaube, dass wir als Alternative, wir tun das ja auch schon, wir sind ja gar nicht die Alternative, sie sind nicht Embeddeten, uns zusammenschließen und sagen, was können wir gemeinsam machen? Also auch Themen gemeinsam. Und ich glaube, wir sind ja im Moment in einer Kriegsgefahr, das ist fast wie Kuba und Kuba-Krise und die Propaganda hat es wirklich geschafft, dass da draußen Demonstrationen gegen irgendwas stattfinden. Wo ich denke, ist dir das eigentlich klar, was hier läuft? Das heißt, die Propaganda macht die tatsächliche Gefahr total unsichtbar. Und diesen Nebel müssen wir erstmal durchdringen. Das heißt, man muss präsent sein, man muss vor allem auf die Straße gehen, ganz wichtig. Und in Deutschland möchte ich dafür Werbung machen, müsste man vielleicht sagen oder sollte man sagen, wir brauchen eigentlich mehr direkte Demokratie, wir brauchen Einmischung in eine Politik, dass man an der Politik nicht alle 4 Jahre irgendein Zeichen geben kann, sondern direkt in den Arm fallen, wenn die Quatsch machen. Und da gibt es diese sehr, sehr schöne Seite von Ralf Böß, unsere-verfassung.de, da kann man abstimmen, ob man das möchte, also gar nicht en Detail, das kann man später, ob man möchte, dass die eigene Stimme nicht nur alle 4 Jahre abgefragt wird, sondern dass Gesetze, wenn sie von einem Politiker oder einer Partei erlassen werden, beim Volk am Ende abgefragt werden müssen. Ob man mitbestimmen möchte, wie hoch die Diätenerhöhung am nächsten Politiker sind, ob man für den zum Grenzschutz eine Meinung hat. Einfach möchtest du gefragt werden. Und wenn der Souverän gar nicht gefragt werden will, ist er gar kein Souverän. Das Dilemma ist eben nur, dass die meisten von dieser Seite gar nichts wissen oder sagen, ach, da muss ich jetzt noch einen Klick machen. Ach, da klicken bestimmt die Falschen. Wer weiß, es geht einfach um die Bereitschaft. Bist du der Meinung, dass direkte Demokratie noch nicht da ist und dass wir sie brauchen und bist du dafür ja oder nein, dann mach doch wenigstens da mal einen Klick. Und wenn wir in Deutschland die Hälfte der Wahlberechtigten zusammenbekommen, das sind immerhin 30 Millionen plus eins, dann gilt das. Und dann könnten wir unser Grundgesetz zu einer Verfassung erheben, was es im Moment nicht ist. Und das ist ein sehr interessanter und auch elementarer Schritt für jeden Einzelnen, weil dann bist du nämlich selbst ermächtigt. Und als ich das Leuten erzählt habe, ich habe mit Ralf Böß ein Interview gemacht, haben mich dann viele gefragt, und wie muss ich das denn dann vorlegen? Das ist schon niemandem. Du musst, wenn du zu Hause wohnst, auch nicht jemandem vorlegen, was du nachher essen willst. Das kannst du machen bei deinem Nachbarn oder bei deiner Mutter, aber du bist doch souverän. Warum hast du nicht verstanden, dass ein souveräner Bürger nur dann souverän ist, wenn er sich auch so verhält? Deswegen mein Appell, klicke da einfach auf Ja, damit da draußen ein Signal ist, ey, wir sind ganz viele und die Politik merkt, huch, und wenn dann 30 Millionen plus eins das abgestimmt haben, dann findet das statt. Wer kann sich dann darüber unterhalten, wie das stattfindet? Aber eben, es muss stattfinden. Und ich höre sehr oft, wenn ich darüber spreche, aber die anderen, wir alle haben eine Stimme, wir haben alle was zu sagen. Und wenn wir nicht zusammenarbeiten, indem wir selbst sagen, hat er eigentlich recht, ja, werden wir es nicht schaffen. Wenn wir auf den Erlöser warten, den Einzelnen, der das sehr gut kann, weil den ziehst du aus dem Verkehr. Guck dir die Assange an, guck dir auf eins an, guck dir uns an. Man nimmt sich die Köpfe oben und dann sind die meisten frustriert, weil sie eben so erzogen worden sind, jetzt habe ich keine Führung mehr. Führ dich selber an. So bist du auf die Welt gekommen.
30 Grad Außentemperatur und weder kaltes Bier im Kühlschrank noch ein saftiges Stück Fleisch auf dem Grill. Was das deutsche Gesundheitsministerium empfiehlt, aus Klimaschutzgründen versteht sich, klingt in den Ohren vieler Bürger wie eine Drohung. Wir von auf 1 werden die Empfehlung dieses Wochenende jedenfalls vernachlässigen müssen. Denn bei unserem morgigen auf 1 Zuschauerfest ist für Speis und Trank reichlich gesorgt. Wir freuen uns schon sehr darauf, gemeinsam mit Ihnen unseren bereits 4. Geburtstag zu feiern. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und ein erholsames, verlängertes Feiertagswochenende. Wir sehen uns am Dienstag wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.